Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Die altehrwürdige Harvard-Universität bietet US-Präsident Donald Trump die Stirn. Sie will seinen umfangreichen Forderungskatalog nicht umsetzen. Daraufhin hat er die staatlichen Gelder gestrichen. Was bedeutet das für die Elite-Uni? Das erfahren wir gleich. Außerdem wird in Berlin morgen endlich ein Gedenkort für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs geschaffen. Nach vielen, vielen Jahren der Debatte, aber auch der neue Ort ist erstmal ein Provisorium. Wir lernen die aufstrebende Künstlerin Nika Nelova aus London kennen und ob sich die 7. Staffel der Serie Black Mirror lohnt, auch das erfahren wir hier in Fazit. US-Präsident Donald Trump möchte, dass es an der Elite-Universität Harvard keine Diversitätsprogramme mehr gibt, dass die Universität ausländische Studierende bei Verstößen gegen Verhaltensregeln den Bundesbehörden meldet und die Meinungsvielfalt unter Hochschülern und Unipersonal überprüft wird. Dabei geht es der Trump-Regierung nach eigenen Angaben auch um die Bekämpfung von Antisemitismus. Harvard-Präsident Alan Garber will den Forderungen nicht nachgeben. Und deshalb hat Trumps Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des Antisemitismus jetzt 2,2 Milliarden US-Dollar an mehrjährigen Zuschüssen für die Harvard-Universität eingefroren. Was bedeutet das für die Unabhängigkeit der US-Universitäten und wie begegnen sie dem Druck? Am Telefon ist jetzt die deutsch-amerikanische Politologin Katrin Klüver-Ashbrook. Sie hat 11 Jahre lang das Future of Diplomacy Project an der Harvard Kennedy School geleitet. Inzwischen arbeitet sie für die Bertelsmann Stiftung. Guten Abend.
Guten Abend.
Was sehen wir da für eine Strategie der Trump-Regierung? Sollen hier gezielt wissenschaftliche Forschungen angegriffen werden, die ihr nicht passen?
Das könnte man so ausdrücken. Es ist ein Teil des erweiterten Kulturkampfs, der in Summe besonders von den MAGA-Republikanern in der Fläche erst auf das sekundäre Bildungssystem, also die Highschools insbesondere, gefahren wurde, jetzt eben auf die Universitäten ausgedehnt werden soll. Und zwar auf ganz bestimmte Universitäten. Universitäten, die, und das hat J.D. Vance in einer Rede vor einem nationalen konservativen Kongress bereits vor 2 Jahren gesagt, wo die Professoren inzwischen zu den Feinden geworden sind, den Feinden einer kulturellen Bewegung, die exkludierend wirken soll und nicht inkludierend, was eigentlich den amerikanischen Grundverfassungstheorien anheimkommt.
Der Publizist und Politikwissenschaftler Jascha Munk, der an der Johns Hopkins University in Baltimore lehrt, hat vor einigen Tagen in der Welt in einem Interview Umfragen zitiert, wonach die US-amerikanischen Universitäten inzwischen kaum noch Rückhalt unter Republikanern haben und dass die meisten Professoren Demokraten seien. Haben es die Universitäten versäumt, für alle Wähler und Meinungsspektren anschlussfähig zu bleiben?
Ja, das ist die Frage. Mit Sicherheit haben sich bestimmte liberale Grundzüge in der erweiterten Ausbildung, gerade in der tertiären Bildung, auf eine bestimmte Art und Weise festgesetzt. Meine Kollegin an der Harvard-Universität, Danielle Allen, hat gerade heute über Nacht im Atlantic einen Artikel veröffentlicht, in dem sie sagt, amerikanische Universitäten bräuchten einen neuen Pakt mit der amerikanischen Bevölkerung. Sie dürften nicht mehr als elitäre Bastionen wahrgenommen werden. Und das ist vielleicht nicht verkehrt. Dabei muss man dazu sagen, dass viele dieser Universitäten gerade über die Jahre ihre Zugänge, gerade für Kinder aus ganz anderen Schichten, wie sie vielleicht originär einen Zugang zu einer Harvard oder anderswo bekommen haben, erweitert haben, indem sie vor allen Dingen Studentengelder, also klassische Stipendien möglich gemacht haben, andere Dinge verändert haben, strukturell. Also es stand ein stetiger Drang und Druck nachzuarbeiten, quasi in der Art und Weise, wie Universitäten vorgehen. Aber in der Tat ist es so, dass sich in bestimmten Bereichen natürlich auch Strömungen durchgesetzt haben, die mit anderen wiederum kulturellen, narrativen, aber eben auch wirtschaftlichen Strömungen in den USA nicht mehr viel zu tun haben, beziehungsweise wo dort ein neuer Diskurs gesucht werden müsste.
Und wie steht es um die Vorwürfe der US-Regierung, dass Harvard ein Antisemitismusproblem habe? Ist das vorgeschoben oder ist das tatsächlich so?
Ja, der Präsident von Harvard, wo ich im Übrigen auch studiert habe, hat etwas ganz Kluges gemacht. Er hat den Brief, den Forderungskatalog, wie die Trump-Regierung ihn gestellt hat, zusammen mit seinem Statement gemeinsam veröffentlicht. Denn jeder sollte sich selbst eine Meinung davon machen, was in diesem Forderungskatalog stattfindet. Und da wird ziemlich deutlich, dass der Antisemitismusvorwurf oder eben auch der Vorwurf quasi über Diversitätsprogramme andere Dinge, andere Werte der Universität wiederum zu zersetzen, dass das Deckmäntelchen sind, dass das wirklich vorgeschobene Gründe sind, anders, dass es ihnen darum geht, besonders die Freiheit der Universität anzugehen, die Freiheit der Lehre, die Freiheit der Kapazität, Professoren anzustellen, Studenten auszuwählen, nach Kriterien, wie die Universität sie bestimmt, also faktisch einzugreifen in die quasi institutionelle Verkörperung des ersten Verfassungszusatzes der freien Meinungsäußerung. Und das ist etwas, was wir eben auch schon im Nahkampf gesehen haben mit der Columbia University. Der Antisemitismusausschuss, den Sie schon zitiert haben, der war nie zufriedenzustellen. Und Harvard hat sich ein Beispiel genommen an dem Beispiel Columbia, also quasi an der anderen Universität, die zu den 8 ältesten Universitäten der USA, der Ivy League, gehört, und gesagt, das, was Columbia passiert ist, nämlich dass es einen Gehorsam gab gegenüber der Trump-Regierung, dass vieles getan wurde und dann trotzdem nicht die Gelder flossen. Das war für Harvard ein Warnsignal. Ne? Wenn man einmal nachgibt, dann kann das immer so weitergehen. Und das sieht man an den Forderungen dieses Briefes. Es sollte in Anführungszeichen immer weiter an Forderungen ankommen und die sollten umgesetzt werden. Also faktisch eine Zersetzung der Freiheit der Lehre.
Okay, und jetzt hat man sich also gewehrt und die prompte Antwort ist, 2,2 Milliarden Dollar werden eingefroren. Wie abhängig ist denn Harvard von diesen staatlichen Geldern?
Also seit 75 Jahren bezieht Harvard in Summe Forschungsgelder, die hochtechnologische Forschung, zum Teil Innovationsforschung, auch im Sinne im Übrigen der erweiterten amerikanischen Gesellschaft durchsetzt und trägt. Da geht es um Quantum, da geht es um Biotechnologie, da geht es um hochspezifische wissenschaftliche Forschung. Also es ist ein bisschen ein Eigentor der Trump-Regierung, die ja umgekehrt eine Reindustrialisierung Amerikas verspricht, die sogenannte Gilded Age, die kommen soll, die natürlich auch nur kommen kann, wenn es eben nicht nur darum geht, neue Fließbänder in den USA zu bauen, sondern auch innovativ auf Höchstleistung zu drehen. Insofern ist das ein interessanter Move. Das soll natürlich Harvard im ersten Moment und andere Universitäten im Übrigen drangsalieren. Das ist ein Teil eines Prozesses. Seit Anfang Februar läuft dieses behende Vorgehen, beschleunigte Vorgehen der Trump-Regierung gegen amerikanische Universitäten. Aber die Harvard sitzt auf einem Endowment, auf quasi einem Stiftungsvolumen von über 53 Milliarden Dollar. Da sind die Gelder nicht besonders schnell zu verschieben. Auch da hat Trump schon geantwortet, er würde die Steuererleichterungen, die solche Stiftungsgelder, solche Endowments bekommen vom Staat, würde er absetzen, beziehungsweise würde die Universitäten auf andere Art und Weise drangsalieren. Also da ist wirklich ein politisches Spiel im Gange. Harvard wird in bestimmten Bereichen umschichten können. Aber heute haben wir auch wieder von Alan Garber gehört, der gesagt hat, wenn die Regierung so weitermacht, dann ist das schlussendlich zum Leiden der amerikanischen Bevölkerung, der amerikanischen Gesellschaft, aber eben auch vor allen Dingen auch der amerikanischen Innovationskapazität.
Okay, da will also jemand Donald Trump die Stirn bieten. Eine Frage, die hier immer wieder in Europa auftaucht, ist, wann sehen wir denn endlich mal Widerstand gegen die Trump-Regierung? Könnte der sich jetzt an den US-Universitäten und auch besonders an den Elite-Universitäten formieren?
Oh, den sehen wir ja schon. Den haben wir am 5. April schon in großer Summe gesehen und am 19. April rufen wieder Konglomerate von neuen Organisationen dazu auf, also am Ostersamstag wieder in Großproteste einzusteigen. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass es auch im universitären Bereich noch einen stärkeren Rückhalt geben wird. Aber auch da wird die Trump-Regierung sich vermutlich ein Beispiel nehmen wollen an der amerikanischen Geschichte. Wir denken an die Massaker an der Kent State Universität, als es damals um die Proteste gegen den Vietnamkrieg wirklich auch zu gewalttätigen Ausführungen an einer amerikanischen Universität kam. Das sind die Spiele, die Donald Trump betreibt, wenn er den Insurrection Act, also auch wieder eine Gesetzgebung aus dem 19. Jahrhundert zitiert, wie er mit Staatsgewalt gegen andere Teile des gesellschaftlichen Apparats vorgehen soll. Also das sind alles Teile, die in das Playbook von Donald Trump passen. Hier sollen Säulen der amerikanischen Gesellschaft auf Linie gebracht werden. Also das ist sicher erst der Anfang dessen, was wir in diesem Kulturkampf um die amerikanische Seele, um das Verständnis Amerikas, der Positionierung Amerikas in der Welt, aber eben auch der Vorreiterrolle Amerikas in der Wissenschaft sehen werden.
Die US-Regierung friert Gelder für die renommierte Harvard University in Milliardenhöhe ein. Die Politologin Katrin Klüver-Eschburg hat eingeschätzt, was das für die Uni bedeutet. Dankeschön für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Das Besondere an der Mitte von Berlin ist, dass man an jeder Ecke auf verschiedene Schichten der Geschichte und auf viele Erinnerungsorte stößt. Und morgen kommt ein neuer hinzu. In dem kleinen Park neben dem Kanzleramt wird ein Gedenkstein verlegt. Ein Findling, 30 Tonnen schwer. Erinnern soll er an das millionenfache Leid von Menschen, die vor 1939 in der Republik Polen gelebt hatten und die im Zweiten Weltkrieg Opfer der deutschen Besatzungsherrschaft geworden sind. Sich dafür eingesetzt, dass es diesen Stein gibt, hat auch Peter Oliver Löw, Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Abend, Frau Gorges.
Verlegt wird der Stein an dem Ort, an dem bis in die 50er Jahre hinein die Krolloper stand, die im Krieg stark beschädigt worden ist und dann später abgerissen wurde. Warum gerade dort?
Die Krolloper war, nachdem der Reichstag 1933 abgebrannt war, der Ersatzspielort sozusagen für das deutsche Parlament. Den Reichstag, dann unter Hitler ein Schattenparlament, aber es existierte nach wie vor. Und 1939, am 1. September, ließ Adolf Hitler den Reichstag zusammentreten und verkündete dem Reichstag den Überfall auf Polen mit den berühmten Worten, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, was ja eine zweifache Lüge war. A, begann der Krieg eine Stunde früher und B, schoss Deutschland nicht zurück. Deutschland war der Aggressor.
Der Stein, der jetzt verlegt wird, ist ein Provisorium. Ein deutsch-polnisches Haus soll noch folgen. Und die Debatte um diesen Gedenkort, die geht schon viele, viele Jahre lang. Soll dieser Stein jetzt die Peinlichkeit verschleiern, dass es 86 Jahre nach dem Überfall der Deutschen auf Polen immer noch keinen Gedenkort für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs gibt?
Nun, so eine gewisse Peinlichkeit ist da sicherlich vorhanden. Deutschland hätte sehr viel früher an die Opfer erinnern sollen, die es in Polen unter dem Krieg gegeben hat, so wie Deutschland auch zu wenig getan hat, um die Opfer in Griechenland, in Italien und an anderer Stelle auf diesem Kontinent zu erinnern. Und nun wird erstmals in Berlin, in der Mitte Berlins, an die 5 bis 6 Millionen Menschen erinnert, die auf polnischen Staatsboden im Zweiten Weltkrieg als Bürger der Vorkriegsrepublik Polen ums Leben gekommen sind.
Zu Beginn der Debatte um einen Gedenkort für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, dass man dann ja wohl auch den Ukrainern oder Weißrussen ein Denkmal oder einen Begegnungsort widmen müsse und das sei dann zu viel für eine Stadt. Hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine diese Debatte verändert? Also wenden sich die Deutschen in ihrer Erinnerungspolitik jetzt vermehrt Osteuropa zu?
Ich denke schon. Die Tatsache, dass die Ukraine sich seit mehr als 3 Jahren wehrt gegen einen imperialen, neoimperialen Aggressor und dass sie das tut und der Verweis auf ihre Nationsidee und auf die Kultur und die Gesellschaft des Landes im Namen der Ukraine führt auch vielen Deutschen vor Augen, dass ein Widerstand im Namen der Nation etwas Wichtiges ist. Und Polen hat sich 1939 bis 1945 eben als polnische Gesellschaft gegen den Aggressor Deutschland gewehrt. Und das zu würdigen, das ist nun längst an der Zeit. Und deswegen ist es gut, dass dieses Denkmal in Berlin entstehen wird. Im Übrigen nicht nur deshalb, sondern auch, weil die deutsch-polnische Nachbarschaft so eng ist, weil Polen das unmittelbare Nachbarland Deutschlands ist und weil selbst in Berlin, das ja noch nicht einmal 100 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegt, zu viele Menschen Polen noch gar nicht auf dem Schirm haben. Auch deswegen ist dieses Denkmal wichtig.
Dass man lange debattieren musste, bis man dann etwas gefunden hatte, was es denn sein sollte, geschenkt. Aber das Eckpunktepapier für dieses deutsch-polnische Haus ist von Kulturstaatsministerin Claudia Roth schon 2023 vorgestellt worden. Warum dauert jetzt die Umsetzung so lange?
Naja, die Mühlen in den Behörden und Ministerien malen eben langsam. Es war zunächst das Auswärtige Amt, das nach einem ersten Bundestagsbeschluss 2020 für den Prozess verantwortlich war. 2021 gab es ein erstes Konzeptpapier, das Heiko Maas damals vorstellte. Danach, nach der Bundestagswahl, ging es ans BKM über, an den Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Hier ist ein Konzept dann erarbeitet worden, das 2024 im letzten Jahr vorgestellt wurde, vom Bundeskabinett verabschiedet wurde und dann kam das Ampel aus und wir haben keinen neuen Bundestagsbeschluss. Und jetzt ist einigen die Hutschnur geplatzt und wir haben uns gesagt, lasst uns doch wenigstens mal ein provisorisches Zeichen setzen. Und dieses provisorische Zeichen ist jetzt knapp 30 Tonnen schwer und wird morgen auf dem Gelände der Krolloper abgelegt werden.
Wir sind jetzt gar nicht mehr so weit vom 100. Jahrestag des Kriegsbeginns entfernt. Wie werden sich denn künftige Generationen überhaupt noch an diesen Krieg erinnern? Also wie kann man in so einem deutsch-polnischen Haus die Erinnerung dann auch lebendig halten. Das muss ja für junge Menschen unfassbar lange ja her sein.
Ja, es ist unweigerlich so, dass junge Menschen den emotionalen Kontakt zu den dramatischen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs verlieren. So wie wir heute auch gar nicht mehr emotional an den Ersten Weltkrieg erinnern oder an die Napoleonischen Kriege oder an viele andere Ereignisse, die die gesamte Gesellschaft Deutschlands geprägt haben und Europas. Deswegen muss in einem deutsch-polnischen Haus das integraler Bestandteil des Prozesses rund um dieses Erinnern an Polen sein muss, da muss es darum gehen, junge Menschen durch neue Erzählungen anzusprechen oder durch Parallelen, indem man sagt und zeigt, dass diese deutsche Besatzung Polens und die unvorstellbaren Verbrechen an Polen und an Juden und an anderen Menschen, dass das letztlich auch universell zu sehen ist. Ähnliche Unterdrückungen gibt es andernorts und auf ähnliche Art und Weise leiden Menschen. Auf ähnliche Art und Weise werden Menschen verschleppt zur Zwangsarbeit oder versklavt oder ihre Rechte beraubt. Das sind Parallelen, auf die man hinweisen kann. Gerade auch in einer Einwanderungsgesellschaft wie der deutschen Gesellschaft, wo viele Menschen sind, die in ihren Herkunftsgesellschaften ebenfalls Dramatisches erlebt haben. Für die kann man so Geschichte auch verständlich machen und zeigen, dass Geschichte eigentlich ganz viel mit der Gegenwart und Gegenwart ganz viel mit Geschichte zu tun hat.
Wie wird eigentlich die Entwicklung um dieses deutsch-polnische Haus in Polen gesehen?
Sehr positiv. Man würdigt die Tatsache, dass Deutschland endlich, viel zu spät, aber immerhin endlich bereit ist, ein Zeichen zu setzen Polen gegenüber und sagt, schaut, wir erinnern uns, wir wollen euch besser verstehen und wir wissen, dass es wichtig euch ist, euch besser zu verstehen, denn ihr seid ja viel näher dran an den schwierigen Landstrichen im Osten, die im 20. Jahrhundert so viel Schlimmes erlebt haben und von denen wir auch gerade nicht besonders Schönes hören. Und man ist natürlich auch sehr daran interessiert, eben dieses materielle Zeichen zu sehen. Das wird in Polen auch als eine Geste der Versöhnung, aber auch als mit einem Gefühl der Genugtuung gesehen werden. Das ersetzt keine Reparationen, die mal von Kaczynski und der PiS-Regierung gefordert worden sind, aber es ist ein Zeichen. Und es soll uns über die Gräben hinweg helfen, die immer noch trotz allem 85 Jahre nach dem Krieg zwischen Deutschland und Polen bestehen.
Peter Oliver Löw, Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Er hat lange dafür gekämpft, dass es einen Gedenkort für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs gibt. Morgen wird der Gedenkstein verlegt. Alles Gute für diesen Termin.
Vielen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein Ende des Gaza-Krieges haben rund 350 israelische Autoren und Autorinnen in einem Brief gefordert. Zu den Unterzeichnern gehören auch bekannte Schriftsteller und Schriftstellerinnen wie David Grossman, Joshua Sobol und Zeruya Shalev, wie die Times of Israel berichtet. Der Krieg im Gazastreifen gefährde das Leben israelischer Soldaten und der israelischen Geiseln und verursache schreckliches Leid für hilflose Zivilisten, heißt es in dem Schreiben. Die Unterzeichner fordern ein sofortiges Ende des Militäreinsatzes, eine Rückkehr der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und eine internationale Vereinbarung über die Zukunft des palästinensischen Gebietes. Der legendäre Suhrkamp-Verleger Siegfried Unselt soll, wie kürzlich bekannt wurde, Mitglied der NSDAP gewesen sein. Für den Schweizer Schriftsteller Adolf Muschk ist das kein Grund, ihn an den Pranger zu stellen. Der 90-Jährige verteidigte den 2002 verstorbenen Unselt in der Wochenzeitung Die Zeit. In einem Gastbeitrag schreibt Muschk, die Auswahl der Autorinnen und Autoren, die Unselt als Verleger traf, spreche für sich. Er habe eine Suhrkamp-Kultur geschaffen, die die Barbarei der Nazis, Zitat, mit moderner Weltliteratur austrieb. Ein Historiker hatte unlängst im Bundesarchiv einen Beleg dafür entdeckt, dass Siegfried Unselt Mitglied der NSDAP war. Unselt hatte nie öffentlich darüber gesprochen. Der Theaterregisseur Bertolt Brecht und die Schauspielerin Helene Weigel gründeten 1949 gemeinsam das Berliner Ensemble. An den Dramatiker erinnert seit mehr als 30 Jahren eine Skulptur vor dem Theater am Schiffbauer Damm. Dagegen gibt es bisher kein Denkmal für Helene Weigel, die das Berliner Ensemble bis zu ihrem Tod 1971 als Intendantin leitete. Der Freundeskreis des BE will Weigel nun mit einem neu geschaffenen Kunstwerk ehren. Um es zu finanzieren, wurde heute eine Spendenkampagne gestartet. Die Skulptur soll im Herbst im Innenhof des Berliner Ensembles aufgestellt werden. Weigel, die mit Brecht verheiratet war, wurde vor 125 Jahren geboren. Sie wurde vor allem mit der Verkörperung von Brechts Mutter Courage berühmt. In New York wird der Prozess um die mutmaßlichen Sexualverbrechen des US-Filmproduzenten Harvey Weinstein neu aufgerollt. Das Verfahren begann heute mit der Auswahl der Geschworenen. Drei Frauen beschuldigen Weinstein der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung. Die MeToo-Bewegung hofft auf Gerechtigkeit. Weinstein beteuert seine Unschuld. Der Hollywood-Produzent war 2020 wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Urteil hob das höchste New Yorker Gericht wegen Verfahrensfehlern wieder auf. Weinstein sitzt derzeit bereits eine langjährige Haftstrafe aus einem separaten Verfahren wegen sexueller Gewalt ab. Er feierte Erfolge in Bayreuth und an vielen Opernhäusern im In- und Ausland. Jetzt ist der Tenor Peter Seifert im Alter von 71 Jahren gestorben. Seine Agentur teilte mit, Seifert habe an einer schweren Krankheit gelitten. Der gefragte Wagner-Interpret lebte zuletzt bei Salzburg. In einem Nachruf der Bayreuther Festspiele heißt es, mit Peter Seifert verliere die Opernwelt einen ganz großen, einen wunderbaren Sänger. Der Heldentenor, der für die Leichtigkeit seiner Stimme bekannt war, verkörperte in Bayreuth viele Jahre lang die Titelpartie in Wagners Lohengrin sowie den Walter von Stolzing in Die Meistersinger von Nürnberg.
Und jetzt lernen wir eine Künstlerin kennen, die als großes Talent gilt und die ausschließlich mit gefundenen Objekten und Materialien arbeitet. Nika Nelova, geboren 1987 in Moskau, inzwischen lebt und arbeitet sie in London. Und was sie so findet, das sind zum Beispiel Möbelstücke, Stuhlbeine, Altglas, Teile von Treppengeländern oder Flugzeugpropeller. Und die präsentiert sie dann auf ganz besondere Weise. Wie? Das hat sich für uns Tobias Krone im Museum der Moderne in Salzburg angesehen. Dort ist ab jetzt eine Ausstellung mit ihren Werken zu sehen.
Wenn Nika Nelova Archäologie betreibt, und das tut sie auf ganz vielfältige Weise in ihrem künstlerischen Werk, dann geht es meistens nicht um urzeitliche Tiere oder antike Werkzeuge, sondern um ziemlich moderne Rückstände, wie bei diesen dicken, runden Scheiben in Pastellfarben. Sie hängen auf einem geschwungenen Kabel, eng aneinandergereiht von der Decke.
Da war der Ausgangspunkt der, dass sie darauf gestoßen ist, dass sich in Wasserrohren, die ja verborgen unter unseren Füßen in den Städten verlaufen, Sedimente formen, die gewissermaßen auch noch die Spuren des Menschen in sich tragen.
Die Chefkuratorin Christina Penitzdorfer.
Diese Wasserrohre hat sie freigelegt und hat dann diese Ablagerungen, diese Schichten auch nochmal nachgegossen in Jasmonit und bringt diese dann in der Form einer Schlange, die sich gewissermaßen fast schwebend durch den Raum bewegt.
Das Urtier aus der Londoner Kanalisation. Es hängt im ersten großen Museumsraum, der den Titel Fundamente trägt und sich der vorsymbolischen Welt widmet, gewissermaßen der Erschaffung des Universums. Um diese gigantischen Zeitdimensionen ein Stück weit greifbarer zu machen, bedient sich Nika Nelova in ihrer Ausstellung auch vieler Kunstwerke von Zeitgenossen. Zum Beispiel der Tonskulptur des in Wien arbeitenden Briten Lawrence Stirler von 2020, die wie eine abstrakte Burg aus Bauklötzen in einem Wasserbecken auf dem Boden steht. Das Salzwasser und eine spezielle Paste sorgen dafür, dass während der Ausstellungszeit nach und nach Salzkristalle die Skulptur überziehen. Auch eine Hommage an das urzeitliche Erbe dieser Alpenregion, Salz. Und das existiert nicht nur in der Erde, sondern auch in unserem Körper. Das Phänomen der Lacrimatorien, zu Deutsch Tränenfänger, kleiner, zierlicher Glasväschen, teils noch aus der Römerzeit, lässt Nelova in einer Glasvitrine einen Raum weiter wieder aufleben.
Es gibt die Geschichte eben, dass diese Lacrimatorien früher den Hinterbliebenen gegeben wurden zum Auffangen ihrer Tränen. Und die Trauerzeit war dann vorbei, wenn die aufgefangenen Tränen in diesen Lacrimatorien getrocknet waren. Nika hat ihre hier sogar mit eigenen Tränen gefüllt, sagt sie.
Man merkt dieser Ausstellung an, wie viel Tränen und Schweiß die Künstlerin in den Nachbau dieser Miniaturgefäße mit original römischen Glasrezepten gesteckt haben muss. Von Nika Nelova ist zu lesen, dass sie ihr Frühwerk aus Holz nach dem Master an der Slade Kunsthochschule in London verbrannt hat. Und das weniger als theatrale Geste, sondern vielmehr als Teil ihrer künstlerischen Strategie. Die Asche von dieser Aktion findet sich zum Beispiel in der schwarzen Pigmentfarbe heutiger Skulpturen wieder.
Also das ist ja auch ein ganz starkes Motiv in ihrer Arbeit. So dieses Dinge, die auftauchen und dann wieder verschwinden und dann doch wieder irgendwie auftauchen. Und nichts ist jemals ganz verloren. Die Dinge kehren wieder zurück.
Nach dieser Episode eröffnet ein dritter Ausstellungsraum das Reich der Möglichkeiten, was erstmal abstrakt klingt. Christina Penitzdorfer führt zu einer Gruppe in Beton gegossener mannshoher Propeller.
Das assoziiert man vielleicht sofort mit Technik, mit Militär. Und gleichzeitig aber haben sie was unglaublich Poetisches, diese Flugzeugpropeller, weil sie nämlich wie ein Ballettensemble auf der Spitze durch die Galerie schweben. Und es könnte vielleicht dann auch was anderes sein.
Die Ästhetik der Kunst, so Nelovas Idee, lässt unsere Fantasie frei schwingen, neu erleben. Wie auch in ihrem jüngsten Werk, eine Art Höhle aus zwei menschengroßen Fächern.
Man kann auch reingehen.
Die Lamellenstruktur erinnert an die Barten von Walen, die wie Haare aussehen. Und damit an die biblische Erzählung von Jona, der vom Wal verschluckt und später lebend wieder ausgespuckt wurde.
Und dann steht man hier so drinnen und fühlt sich irgendwie ganz gut, oder? So ganz geborgen mit dem Lichteinfall von außen. Die Arbeit trägt ja auch nicht umsonst den Titel Cradle, also Wiege.
Letztlich gehe es Nika Nelova darum, ihr Publikum auf eine Art Suche zu schicken. Christina Penitzdorfer.
Dass sie sich dann nicht mehr fragen, wo sie sind in dieser Ausstellung, sondern wann sie sind.
Man kann sagen, die angestrebte Bewusstseinsveränderung ist Nika Nelova gelungen. Nach einer guten Stunde in Präsenz dieser stumpfen, schweren Sedimentskulpturen, die scheinbar schwerelos im Raum hängen, dieser fragilen Gefäße längst getrockneter Tränen, nach einiger Zeit im Angesicht des ewigen Kristallfunkelns, kommt man nicht umhin, nach seinem eigenen Standpunkt auf der Zeitleiste zu suchen und am Ende ein inspirierendes Universum an Ideen zu entdecken, an Möglichkeiten und Spielräumen für die Zeit, die uns noch bleibt.
Schikanen bei Behörden, Mobbing und Diskriminierung in der Schule, Gewalt, die auf der Straße angedroht wird. In Berlin sind im vergangenen Jahr 247 antiziganistische Vorfälle dokumentiert worden. Erhoben hat sie die Dokumentationsstelle Antiziganismus, kurz DOSTA, des Vereins Amaro Foro. Heute hat die Stelle ihren Bericht vorgelegt. Und das bedeutet, dass die Zahl der Vorfälle gestiegen ist. 2023 waren es noch etwas weniger gewesen. Violetta Barlock ist die Projektleiterin. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sprechen in Ihrem Bericht von Vorfällen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Nun, wir dokumentieren antiziganistische Vorfälle in allen Lebensbereichen, beispielsweise im Kontakt zu Behörden, im Bildungsbereich und in der Öffentlichkeit. Das sind die drei Rubriken, die eben die meisten Fallzahlen auch haben. Also im Bildungsbereich ist es auch sehr besorgniserregend, die Tendenzen. Wir erleben, dass es schon alleine bei der Schulplatzvergabe anfängt. Da werden Schülerinnen bzw. Kinder, die eben auch einen Anspruch auf einen Schulplatz haben und die auch ein Schulrecht haben, wird ein Schulplatz quasi verwehrt. Also sie landen oft auf sehr langen Wartelisten und ihnen wird eben kein Schulplatz verwiesen. Dann ist es auch nochmal so, dass Kinder und Jugendliche fast täglich antiziganistisches Mobbing in der Schule erfahren. Zum einen durch andere Mitschülerinnen, aber zum anderen auch durch Lehrkräfte, was eben noch besorgniserregender ist. Genau, und in der Öffentlichkeit passieren auch ganz banale manchmal Sachen, wie zum Beispiel, dass Menschen auf offener Straße mit der rassistischen Fremdbezeichnung beleidigt werden. Oft kommt es eben auch zu tätlichen Angriffen. Genau, und im Bereich Kontakt zu Behörden kommt es immer noch sehr häufig dazu, dass eben irrelevante Unterlagen von Menschen angefordert werden, die Anträge stellen. Es kommt zu verlängerten Bearbeitungszeiten, was sich eben auch sehr existenzbedrohlich auf die Menschen auswirken kann. Die Menschen werden quasi strukturell von den Zugängen von Leistungen ausgeschlossen.
Wie erfassen Sie denn diese Vorfälle? Also Sie haben eine Meldestelle und Betroffene können Sie dann anrufen und sagen, Folgendes ist mir passiert. Und dann gucken Sie, ob das in das Raster dessen passt, was Sie erfassen. Und das ist dann ein Fall.
Genau, also Betroffene von Antiziganismus können uns gerne auch telefonisch kontaktieren oder auch per Mail. Und sie berichten uns eben von ihren Diskriminierungserfahrungen. Und wir fragen natürlich die Betroffenen immer, ob sie, also je nachdem, worum es halt eben geht, ob dann eine Beschwerde eingereicht werden soll oder irgendwie Unterstützung benötigt wird, um vielleicht auch eine Anzeige bei der Polizei zu machen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Wir fragen natürlich immer die Betroffenen, was ihre Bedarfe sind, was sie sich wünschen.
Auf der Straße oder auch im privaten Bereich hat der Staat natürlich nicht immer Handlungsmöglichkeiten, aber in den eigenen Behörden könnte man ja schon erwarten, dass die Mitarbeitenden antirassistisch geschult werden. Passiert das nicht?
Genau, also die meisten Vorfälle ereignen sich bei uns im Kontakt zu Behörden. Und aus diesem Grund haben wir auch Fortbildungen konzipiert, die wir auch für Behördenmitarbeiter quasi anbieten, aber auch für Sozialarbeiterinnen. Oft wird uns dann gesagt, naja, wir haben bereits diversitätssensible Fortbildungen. Wir brauchen jetzt nicht auch noch eine Fortbildung zu Antiziganismus. Also es wird dann wirklich, also gerade von Behörden sehr wenig genutzt. Beziehungsweise es kommt natürlich auf die Behörde an. Also die meisten unserer Vorfälle in Bezug auf Behörden ereignen sich im Kontakt mit Leistungsbehörden wie den Jobcentern und dem Familienkasse und die sind wirklich sehr schwer zu erreichen.
Haben Sie eine Erklärung für den Anstieg der antiziganistischen Vorfälle in Berlin? Werden die Fälle jetzt einfach systematischer von Ihnen erfasst oder ist es tatsächlich ein realer Anstieg?
Ja, wir sagen immer, dass die Zahlen natürlich nicht repräsentativ sind, weil wir immer von einer viel höheren Dunkelziffer ausgehen müssen. Das heißt, wir erfassen lediglich das, was uns gemeldet wird. Wir werden es nie wahrscheinlich schaffen, alles irgendwie aufzuzeigen, was tatsächlich passiert. Man kann wirklich davon ausgehen, dass sogar noch mehr passiert, nur es wird an uns nicht herangetragen. Dass die Fallzahlen jetzt angestiegen sind oder auch stetig ansteigen, hat natürlich auch unterschiedliche Gründe. Das kann zum einen daran liegen, dass das Projekt, die Monitoringstelle, etwas bekannter geworden ist oder immer bekannter wird und eben auch Betroffene sich bestärkter fühlen, zu melden.
Was fordern Sie denn als Verein von den politischen Entscheidern in Berlin, damit sich die Situation verbessert?
Nun, wir haben im Herbst letzten Jahres einen 10-Jahres-Bericht veröffentlicht, in dem wir auch umfangreiche Handlungsempfehlungen formuliert haben. Und wir haben letztes Jahr schon auch festgestellt, es sind ja eigentlich Handlungsempfehlungen, die wir bereits seit Jahren formulieren. Man merkt, dass sich da eben wenig tut. Unser stärkster Appell an Politik und Verwaltung ist, dass eben diese Handlungsempfehlungen umgesetzt werden. Nach 10 Jahren der Dokumentation ist es ja nicht mehr von der Hand zu weisen, dass Antiziganismus existiert und dass es definitiv Handlungsbedarf gibt in den verschiedenen Lebensbereichen eben.
Fast 250 antiziganistische Vorfälle in Berlin im vergangenen Jahr. Die Dokumentationsstelle Antiziganismus hat ihren Bericht heute vorgelegt. Violetta Barlock ist die Projektleiterin. Danke für das Gespräch.
Danke auch.
In nächster Zeit stehen ja einige Feiertage vor der Tür. Und falls Sie keine Lust auf schönes Wetter und Ausflüge ins Grüne haben, dann ist ja vielleicht Serienstream genau das Richtige. Die 7. Staffel von Black Mirror auf Netflix ist gerade angelaufen und außerdem auch noch Dying for Sex auf Disney+. Ob es sich dafür lohnt, vor dem Bildschirm zu versacken? Simone Schlosser weiß es.
Es war noch eine gänzlich andere Zeit, als die Serie Black Mirror gestartet ist. Damals noch im britischen Fernsehen. Fast 15 Jahre ist das inzwischen her. Netflix gab es nur in den USA, Instagram war gerade erst gestartet und Donald Trump noch nicht Präsident. Aber das Besondere an Black Mirror war schon immer, dass sie viele dieser Entwicklungen scheinbar vorausgesehen hat. Wie etwa diese Folge über die Comicfigur Waldo, die plötzlich Karriere macht in der Politik. Oder die Folge eine Staffel später, in der es ein Punktesystem gibt und sich alle ständig bewerten müssen. Stellt sich nur die Frage, wie schafft man solche Momente, wenn die Zukunft längst da ist?
Und das Ziel ist?
Brauchst du ein Ziel? Der Code entwickelt sich weiter, wie gesagt. Er verändert sich auf eine Weise, die auch ich nicht vorhersehen kann. Fortschritt und Veränderung. Genau die Merkmale, auf die es im Leben ankommt.
7 Folgen gibt es in dieser neuen Staffel. Sie sind alle unterschiedlich lang und jede erzählt eine andere Geschichte. Und die handeln diesmal weniger von Fortschritt und Veränderung, sondern von einer gewissen Sehnsucht nach der guten alten Zeit, als Computerspiele noch verpixelt waren und Filme auf 35 mm gedreht wurden. Besonders deutlich zeigt sich das in der 3. Folge. Es geht um einen Filmklassiker, der neu aufgelegt werden soll. Natürlich nur mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und das ist nicht das Schlechteste, denn sie macht aus einem alten weißen Mann eine junge schwarze Frau und eine moderne Liebesgeschichte im Stil von Casablanca.
Denken Sie daran, dass das für die Realität ist.
Die denken, dass sie hier echte Menschen sind, die in der echten Welt leben.
Und wer bin ich für die?
Die halten Sie für Alex Palmer, den Tropenmediziner.
Es ist eine Form von Eskapismus, die in dieser Folge stattfindet. Aber damit ist Black Mirror näher an der Realität, als es der Serie möglicherweise bewusst ist. Denn gerade Hollywood hat schon bessere Zeiten gesehen. Die Studios stehen leer, Produktionen wandern ab und das Einzige, das im Kino funktioniert, sind Franchises. Black Mirror ist immer dann am besten, wenn die Serie sich selbst zum Gegenstand nimmt. Etwa in der Folge über eine krebskranke Frau, die Teile ihres Gehirns auf einen Server laden lässt und bald nur noch darauf zugreifen kann, wenn sie das entsprechende Abo hat. Streaming als Gegner unserer Zivilisation. Soll noch jemand sagen, Science Fiction sei out.
Montag führen wir was Neues ein. Rivermind Plus. Plus. Ein neues Tarifmodell, das eine erweiterte Netzabdeckung hat, okay? Das funktioniert natürlich nur wegen der frisch modernisierten Sendemasten. Ich werde es Ihnen zeigen.
Und damit von einer Frau mit Krebs zur nächsten. Sorry, wenn das ein wenig makaber klingt, aber es ist diese Woche eine Figur, die häufiger auftaucht in einer Serie. Nicht in Form eines Dramas, sondern Comedy. Dying for Sex heißt die Serie. Und damit ist im Grunde alles gesagt. Es geht um eine junge Frau, gespielt von Michelle Williams, die Krebs im Endstadium hat. Doch anstatt ihre Beerdigung zu planen, beschließt sie, ihr Leben nochmal komplett zu ändern. Sie verlässt ihren Ehemann, mit dem sie seit Jahren keinen Sex mehr hat, legt sich ein Tinder-Profil an und beginnt zu daten. Jedem seine Bucketlist.
Ich habe noch nie einen Orgasmus mit einer anderen Person gehabt. Und jetzt werde ich sterben.
Molly, wir haben etwas für Ihre Liste. Orgasmus mit einer anderen Person.
Es ist genau das, was diese Serie ausmacht. Diese Mischung aus Weinen und Lachen. Und Michelle Williams spielt ihre Rolle herausragend. Genauso wie die Transperson Esco Julie, die die Psychologin verkörpert. Gerade diese Szene, in der Molly langsam bewusst wird, dass noch nicht alles zu spät ist. Dass sie tatsächlich noch etwas erleben kann und ein Orgasmus durchaus ein legitimes Ziel ist. Wobei es am Ende natürlich um viel mehr geht als das. Dying for Sex ist eine Serie über Freundschaft, Wechseljahre und ein Gesundheitssystem, das genauso patriarchal geprägt ist wie der Rest der Gesellschaft.
Sonja, übernehmen Sie hier, das scheint mir psychisch zu sein.
Was? Wieso wird eine trockene Vagina zu einer psychischen Sache?
Naja, weil Sie wissen schon, Frauen, also wegen der emotionalen Gefühle.
Dying for Sex beruht lose auf einem Podcast, den die echte Molly mit ihrer Freundin Nikki aufgenommen hat, die in der Serie gespielt wird von Jenny Slate. Und es gibt so viele Herausforderungen, an denen diese Serie hätte scheitern können, dass man sich fast nicht traut, sich eine Folge anzuschauen. Aber Dying for Sex ist weder albern, noch muss man sich für die Figuren schämen. Aber sie beschönigt auch nichts, sondern sie erzählt aufrichtig und mit Charme von einer Frau, die ihr Leben in die Hand nimmt, auch wenn das nur noch wenige Jahre sind. Aber dafür ist es nie zu spät. Gerne hätte man sich das auch länger angeschaut als die 8 kurzen Folgen. Aber zum Glück gibt es den Podcast.
Simone Schlosser über Dying for Sex auf Disney Plus und die 7. Staffel von Black Mirror auf Netflix. Ist die NSDAP-Mitgliedschaft des Verlegers Siegfried Unselt nicht der Rede wert? Kein Aufreger? Quasi nicht überraschend, wie die Debatte der vergangenen Woche vermuten lässt? In den Feuilletons der Zeitung von morgen regt sich doch nochmal jemand auf. Gregor Sander mit der Kulturpresseschau.
In der vergangenen Woche hat der Historiker Thomas Gruber die zufällig entdeckte NSDAP-Mitgliedschaft von Siegfried Unselt in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht. Das Echo der anderen Feuilletons könnte man mit den Worten nicht schön, aber auch nicht schlimm zusammenfassen, was Adam Soboczynski in der aktuellen Zeit durchaus erregt. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass allerorts Unselts Lebensleistung hervorgehoben wird, denn sie hatte niemand in Frage gestellt. Unseld wird mit großem Schwung vor Vorwürfen in Schutz genommen, die niemand erhebt. Aber das jahrzehntelange Schweigen möchte der Zeitautor Unseld dann doch vorwerfen dürfen. Es gehörte für lange Zeit zum Konsens der Bundesrepublik, dass die deutsche Vergangenheit nicht entsorgt werden dürfe, dass das Schweigen der Eltern und Großeltern über ihre Verstrickungen im Dritten Reich nicht zu ertragen war, dass man, ein wichtiges Schlagwort im Historikerstreit von 1986-87, keinesfalls auf eine Normalisierung der deutschen Geschichte hinarbeiten sollte. Allerdings normalisiert auch die Zeit selbst in diesem Konflikt ein bisschen mit, denn nur ein paar Zeilen weiter nimmt der Surkamp-Autor Adolf Muschk seinen ehemaligen Verleger vor den Vorwürfen in Schutz, die laut Sobuschinski doch gar nicht erhoben wurden, wenn er schreibt: Die Feuilletons deutscher Sprache hätten größere Sorgen und die wiedervereinigte Bundesrepublik dringenderes zu tun, als sich mit einem Fehltritt von Geistesgrößen zu befassen, der in Unselds Fall 83 Jahre zurückliegt. Das Exemplarische daran in Ehren, aber seine Last muss die deutsche Gesellschaft tragen und ertragen. Es ist also nicht so einfach mit der Kritik und Gegenkritik. Das zeigt sich auch gerade an der von NDR und Bayerischem Rundfunk produzierten Fernsehdokumentation klar, deren erste Folge sich mit der Migrationspolitik beschäftigt. Die Reaktionen darauf schlagen laut Michael Martens von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hohe Wellen. Doch nicht der Film ist das Problem, meint der Kritiker. Neben dem dänischen Migrationsminister oder einem Justizstaatssekretär aus Baden-Württemberg kommt auch Michael Kürath zu Wort, dessen Tochter von einem vorbestraften, psychisch kranken Palästinenser erstochen wurde, dessen Asylantrag abgelehnt worden war, was Martens so einordnet. Der Ansatz ist nicht unproblematisch, da Kürath durch das unermessliche Leid, das ihm widerfahren ist, natürlich nicht zu einem Experten für Migrationspolitik geworden ist, zu der er sich in dem Film immer wieder äußert. Er zeigt aber, dass die Diskussion über Abschiebungsoffensiven, Grenzschließungen und andere Dauerbrenner der deutschen Asylpolitik für manche Menschen eben keine lebensferne Debatte mit abstrakten Begriffen ist. Während etwa Jan Böhmermann die Doku als rechtspopulistischen Quatsch beschimpfte, kritisiert Martens in der FAZ einiges an deren Machart, um sich dann aber doch demonstrativ vor das Gesicht von Klar, Julia Ruß, zu stellen. Die Kritik an der Moderatorin und dem neuen Format, die sich von erwartbarer Seite erhoben hat, ist dermaßen unverhältnismäßig, dass sie auf ihre Urheber zurückfällt. Alle Feuilletons verabschieden sich von dem am Montag verstorbenen Tenor Peter Seifert, über den Manuel Brug in der Welt schreibt: Peter Seifert war ein Wagnerheld wie aus dem Bilderbuch. Er kam, sang und siegte. Auch Jürgen Kesting erinnert sich in der FAZ an ein Weltereignis des Wagnergesangs. Während Harald Eckbrecht in seinem Nachruf in der Süddeutschen Zeitung auch eine andere Seite des Heldentenors hervorhebt. Ganz anders leuchtete diese ungemein warme Stimme, wenn er den Prinzen Tamino in Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte sang. Nicht, wie so oft bei anderen, gab er ihn mit eher blasser Schönheit, sondern endlich trat da einmal ein Prinz auf, der Kraft und Noblesse, Charme und lyrische Hingabe verkörperte.
Und das gilt auch für Gregor Sander, der uns hier die Kulturpresseschau vorgetragen hat. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.